Dieses Jahr wird alles besser, ganz bestimmt. Doch was bringen 2025 und die nächsten Jahre im CX-Management? Willkommen zum Jahresauftakt bei CX Talks. Wie immer mit den brandneuen Forrester Predictions und meiner absoluten Lieblingsanalystin Maxi Schmidt. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Wir starten wieder durch. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich, dass du auch in diesem Jahr wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Qualtrics, einem der weltweit führenden Plattformanbieter für Customer Experience Management. Qualtrics revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Kundenerlebnisse gestalten und optimieren können. Mit der KI-gestützten Plattform kann man Echtzeitdaten aus allen Touchpoints erfassen. Die intuitive Benutzeroberfläche macht selbst komplexe Datenanalyse zum Kinderspiel. Egal ob Einzelhandel, Gesundheitswesen oder Automobilindustrie, Qualtrics bietet maßgeschneiderte Lösungen für deine Branche. Sicher, skalierbar und DSGVO-konform. Die Qualtrics-Plattform integriert sich nahtlos in bestehende Systeme, im Mittelstand oder für Global Player. Qualtrics hat alles, was dein Unternehmen braucht, um erfolgreich zu wachsen. Mehr Informationen zu Qualtrics und seinen leistungsfähigen, KI-basierten Lösungen findest du auf www.qualtrics.com. Zum Jahreswechsel veröffentlichen ja viele Unternehmen und Medienhäuser Ausblicke und Prognosen. Leider fallen diese in letzter Zeit eher düster aus. Da konnte auch ein beherzter Schluck aus der Glühweintasse nur bedingt Linderung verschaffen. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt und wir wissen schon, dass große Veränderungen kommen werden. Von denen können wir viele aber noch gar nicht abschätzen. Spaß machen solche Prognosen nur denjenigen, die mit einer gesunden Resilienz ausgestattet sind. Alle anderen hören mittlerweile gerne auch mal weg. Hasso Plattner hat aber gesagt, schlimmer als trübe Aussichten sind gar keine. Denn dann stochert man komplett im Nebel. Auch für CX-Managerinnen und Manager werden einige Veränderungen erwartet. Mein heutiger Gast ist Maxi Schmidt, Vice President und Principal Analyst bei Forrester. Und sie hat diese Prognosen und Veränderungen mit dem Forrester-Team wie auch in den Jahren zuvor sorgfältig und faktenbasiert herausgearbeitet. Und sie hat mir schon vor Wochen gesagt, dass sie die Predictions 2025 für besonders gelungen hält. Nehmen wir sie beim Wort und starten gleich mit den aktuellen Forrester-Predictions für 2025 durch, damit wir auf gar keinen Fall im Nebel stochern müssen. Hallo Maxi.
Hallo Peter. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Liebe Maxi, ich freue mich sehr, dass wir uns auch dieses Jahr zum Jahresbeginn gleich mal mit den Forrester Predictions auf CX Talks beschäftigen dürfen. Nur zum Einstieg, damit man weiß, was dahinter steht. Was ist Forrester, die für die Predictions verantwortlich sind? Was tut ihr? Wie viel seid ihr?
Forrester ist eine Firma, die in Amerika zu Hause ist, aber auch hier in Europa und in Asien Leute hat. Und unsere Aufgabe ist es, Entscheidungsträgern dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Mit unserer Research, mit Handlungsempfehlungen, mit Tools, mit Trendanalysen. Und da gehören die Predictions dazu. Und die sind ganz speziell darauf ausgerichtet, dass wir versuchen zu sagen, was ist denn das, womit sich die Person, an die sich die Prediction richtet, also ein CX-Verantwortlicher zum Beispiel, was müssen die im nächsten Jahr auf dem Schirm haben, was erwartet die im nächsten Jahr konkret. Also hier geht es nicht um die großen Trends, die wir ja auch machen bei Forrester. Hier geht es mehr um, was die Trends, die es gibt und die Entwicklung, die wir beobachten, was die zusammengenommen für das nächste Jahr bedeuten.
Und wer arbeitet an den Predictions?
Das ist das Analystenteam für den jeweiligen Bereich. Also bei uns sind es diese 10 bis 12 Analysten, die im Thema Customer Experience arbeiten, Vollzeit. Und die kommen zusammen, gucken sich an, was passiert ist, wo es hingehen könnte, gucken Kundengeschichten, Kundenprobleme an. Und dann kommen daraus die Predictions und dann müssen wir es aber auf 5 beschränken, damit es nicht zu lang wird, die wir für am wahrscheinlichsten halten für nächstes Jahr.
Ich habe ja das große Glück, dass ich die schon mal lesen durfte und habe die auch im Prinzip für mich nochmal so ein bisschen anders strukturiert von der Reihenfolge, so wie ihr das für euch gemacht habt. Würde deshalb nämlich auch gerne anfangen mit den Sachen, die ich tatsächlich zunächst mal im Fokus habe für diese klassischen CX-Teams. In den letzten beiden Jahren hattet ihr ja schon immer mal wieder darauf hingewiesen, dass Druck auf die CX-Teams kommt, dass die im Prinzip ihren ROI nachweisen müssen und dass auch diese Programme, die Voice-of-the-Customer-Programme, ein bisschen unter Druck geraten. Und für 2025 habt ihr jetzt so 3 differenzierte Predictions für die Arbeit dieser CX-Teams abgeleitet. Das erste ist, dass ihr sagt, dass 2 von 10 CX-Teams aufhören werden, Feedback-Scores auszuzählen und sich stattdessen eher der Umsetzung widmen. Der Blick auf den NPS gehört aber doch eigentlich in jedem Unternehmen zum guten CX-Ton. Also jeder schaut doch auf seinen NPS. Haben diese Unternehmen übertrieben und nur 2 von 10 Teams haben verstanden, dass man auch was anderes tun muss?
Gute Frage. Vielleicht sage ich kurz, wie wir auf die 2 von 10 kommen. Das klingt ja erstmal vielleicht auch wie eine etwas pessimistische Sache. Was wir feststellen ist, wenn man sich mal überlegt, so jetzt so dieser Village of 100 Approach, stellt mir einfach mal 100 CX-Teams vor. Davon arbeiten so ungefähr 10-15% in Firmen, die komplett score-obsessed sind. Die auch sagen, ja, das Ziel von CX-Initiativen ist, dass wir den Score messen und benchmarken und in unseren Außen berichten. Das heißt, diese Teams haben schon mal wenig Chance, von einem Zählen zu einem Tun zu kommen. Das kann man abziehen von den 100. Dann gibt es aber auch Teams, die sehr, sehr stark auf Messung fokussiert sind. Das sind also Teams zum Beispiel, die jetzt dafür verantwortlich sind, für das ganze Thema Metriken. Das sind Teams, die sagen, ja, defining metrics oder Metriken definieren ist eine Kernkompetenz, die wir haben. Und das machen wir noch mehr in der Zukunft. Da wollen wir noch mehr Kompetenz aufbauen im Thema. Und die zum Beispiel nicht Themen haben wie Journey Management oder Business Process Improvement oder Culture Transformation. Das sind also eher so diese vielleicht Metrik-Buchhalter-Teams. Und da sind nochmal 10% weg. Und jetzt sind wir ja schon nur noch bei ungefähr um die 75% an Teams. Und dann sehen wir das also quasi 75% der Teams oder 3 von 4 Teams probieren das mit quasi beyond Feedback Scores. Und das sagt ja jeder, redet auch darüber. Actionability, was machen und so weiter und so weiter. Aber das Problem ist, von diesen Teams, die das probieren, haben einfach viele keine Technologie. Also die haben zum Beispiel keine Technologie, die ihnen hilft, in Echtzeit CX zu orchestrieren. Sie haben auch Budget, das entweder sinkt oder nur gleich bleibt. Das heißt, da ist auch keine Chance, dass sie so Technologie bekommen. Und sie haben auch keine Pläne, irgendwie Business Process Improvement oder Journey Management oder Culture Transformation in der Zukunft hinzuzufügen als Kompetenzen. Das sind also Teams, die weniger Chancen haben zur Umsetzung von Feedback. Und dann muss man auch ganz klar sagen, das gibt ja auch ein ganz großes Problem in Organisationen, die einfach immer so weiterlaufen, wie sie sind. Das ist sehr, sehr stark auf, wir müssen alles überlassen, wie es ist. Vielleicht sind ja sogar die Feedback-Scores Teil der Kompensierung und dann kann man sowieso nichts ändern. Da geht es wirklich nur noch um das Mitten. Und wenn man das so nach und nach runterzieht, kommt man einfach drauf, dass wahrscheinlich realistisch es nur 2 von 10 CX-Teams schaffen werden.
Tatsächlich sich der Umsetzung zu widmen, genau, statt nur zu messen.
Und das hat übrigens mit einer anderen Projektion zu tun, über die wir gleich noch sprechen, aber sage ich noch schon mal, ne? Kommen wir nochmal darauf zurück, würde ich sagen.
Okay, alles gut. Wir hatten ja, weil das jetzt auch gerade anklang, wir haben ja in Folge 60, also schon vor über 60 Folgen, haben wir uns mal beide sehr intensiv über das Thema Bonussysteme ausgetauscht, weil wir beide aus unserem Background heraus so müde waren, den NPS als reines Futter für ein Bonussystem zu betrachten. Vielleicht, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, warum funktionieren denn Boni auf den NPS letztendlich für eine Organisation doch nicht so richtig gut?
Boni für NPS funktionieren. Die funktionieren dafür, dass der NPS steigt. Da ja aber der NPS eigentlich nicht das Ziel ist, sondern das Ziel, die Kundenloyalität, darin besteht noch das Problem. Das heißt, wir haben diese Boni, die dazu führen, dass Leute im Unternehmen, und zwar von der Führungsriege bis runter an die Leute im Kundenkontakt, alles darauf setzen, den NPS zu erhöhen. Ob das jetzt Sinn macht übrigens, ist die zweite Frage, weil ja ein höherer NPS nicht immer gleich ist mit höherem ROI. Und aber wir sehen eben, dass diese sehr, sehr starke Fokussierung auf den Score dazu führt, dass andere Sachen, die eigentlich wichtiger sind, außen vor gelassen werden. Und für mich ist das so ein bisschen dieses Thema Kultur, ne? Wir wissen ja von so viel Research, die da existiert. Da gibt's Behavioral Economics Research, da gibt's Performance Management Research, die Stacey Barr ist da ganz interessant. Wir wissen einfach, dass sobald man einen Fokus auf den Bonus setzt, ist die Metrik keine gute Metrik. Gotthard's Law kennen wir alle, ne? Und das Problem ist aber nicht nur, dass die Metrik dann keine gute Metrik mehr ist. Das Problem ist auch, dass die Metrik dann die Kultur unterminiert. Und da ist ja eigentlich das, was man in Customer Experience erreichen möchte, dass die Kultur kundenorientiert ist, dass Kunden in Entscheidungen einbezogen werden. Und das wird dadurch unterminiert. Und deswegen ist das für die Firmen zwar erstmal scheint das gut, aber in der langen Frist ist das nicht gut.
In the long run.
Ja, hast du mich erwischt mit dem Anglizismus.
Habe ich dich erwischt. Ja, das musste jetzt auch
sein. Und dann hatten wir das schon mal besprechen, ne? Das besprochen, dass die Boni eigentlich ein Signal senden, dass das Customer Experience irgendwas Extras ist. Ich meine, ich bezahle keinen Bonus für irgendwas, was Teil des Jobs ist. Wir hatten die alte Analogie, die ich mal benutzt habe, dass der Pilot ja auch keinen Bonus bekommt, um das Flugzeug zu landen. Das heißt, wenn man also quasi einen Bonus auf so ein NPS zum Beispiel gibt, setzt man damit das Signal, NPS ist extra. Wenn aber eigentlich alle CX-Leute gern wollen, dass eine Kundenorientierung Teil jeder Entscheidung ist, nicht extra. Deswegen ist da dieses Spannungsfeld, das sich dann oft in einer schlechten Art und Weise auflöst.
Das führt jetzt aber doch dazu, wenn du sagst, 2%, 2 von 10 beschäftigen sich mit der Umsetzung, dass die eigentlich schon auf dem richtigen Weg sind, weil die anderen kommen über kurz oder lang, wenn du sagst, über kurz oder lang, merkt es auch jede Organisation, dass das Bonussystem auf solche Scores nur bedingt hilfreich sind. Auf der anderen Seite könnte natürlich auch sein, dass es Metriken gibt, die viel geeigneter sind als jetzt eine einzelne Metrik oder diese eine große Kennzahl, die im Unternehmen, der sehr, sehr alle hinterherrennen, die vielleicht dann doch wieder die Teams stützen, die sagen, unsere Kernaufgabe ist es zu messen und das möglichst gut zu messen. Was würden die denn aus deiner Sicht an ihren Metriken, also die 8 von 10, die sich überwiegend auf ihre Scores konzentrieren, was könnten die denn besser machen?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht eine Sache, die jedes Team gut machen kann, auch wenn es quasi für Messung verantwortlich ist hauptsächlich. Und das ist ein wichtiger Job auch, ne? Denn, und da kommt man entweder dazu, dass die richtigen Metriken zu definieren, ist ja schon mal eine ganz schwierige Aufgabe. Oft kriege ich die Frage gestellt, was ist denn die richtige Metrik? Und dann möchte ich zurückfragen, ja, was möchtest du denn messen? Was ist denn das genau? Es gibt ja nicht die CX-Metrik, kommt davon, was du messen möchtest, ne? Und schon mal das, also besser zu werden in der Definition von Metriken, die mehr mit dem Ziel, das man hat, übereinkommen. Zum Beispiel, wenn ich als Unternehmen ein Ziel habe, eine bestimmte Customer Experience Vision in den Markt zu bringen, dann sollte man auch messen, ob man das macht und nicht einfach einen Loyalitätsindikator nehmen. Zum Beispiel, das ist das eine, also in der Definierung der Metriken und dem Dings. Aber auch an der, was ich noch ganz groß sehe als Problem ist bei diesen CX-Teams, selbst wenn man für Messung verantwortlich ist, heißt das nicht, dass alles, was man kommuniziert, ganz metrikbezogen sein muss. Also wir machen halt quasi, überleg mal, du hast viele Kunden und diese Kunden geben dir Feedback und geben dir Zahlen zurück. Das ist ja total interessant. Und dann dreht sich das CX-Team, weil es natürlich auf Messung achtet und sehr, ne, dreht sich um und tut es in so ein Dashboard rein. Und dann ist wie so eine Milchglasscheibe zwischen dem Feedback und den internen Entscheidern, denn das Dashboard hat ja dann nur noch Zahlen drin. Der Kunde ist ja komplett abwesend in dem Dashboard. Manchmal gibt es jetzt vielleicht irgendwie noch ein Verbatim oder so, ne? Irgendeine Kundenaussage, super, ist schon mal gut. Aber es geht darum, mehr zu zeigen, dass diese Zahlen, dass da Menschen dahinter stehen. Und darf ich ganz kurz vielleicht noch ein Beispiel, jetzt habe ich schon so lange gesprochen, ich weiß, aber ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass wenn man sich mal überlegt, in einer durchschnittlichen Sparkasse in Deutschland, ne? Wenn wir jetzt mal 2 Millionen Kunden haben, da könnten die natürlich sagen, ja, unser NPS ist 42. Cool, okay, aber das 42, was ist denn das für eine Zahl? Jetzt könnten die noch einen Schritt weiter, könnten sagen, ja, wir haben 45% Promotoren, 3% Detraktoren. Schon mal cooler, ne? Aber immer noch nicht toll. Und jetzt könnten die natürlich auch sagen, wir haben 3% Detraktoren. Wenn wir mal von 2 Millionen Kunden ausgehen, das sind jetzt ja über 60.000. Über 60.000 Leute, die aufstehen würden und Buh schreien würden, wenn man es irgendwo sieht. Und dann kann man natürlich auch noch ein ein Bild benutzen, wie zum Beispiel jetzt gerade bei der Fußballweltmeisterschaft oder so, wo man ein Fußballstadion hat. Und da gehen ja so um die 60.000, 70.000 Leute rein. Jetzt muss man mal intern kommunizieren. Hey Leute, 3% klingt ganz toll, aber guck mal hier, das ist ein Fußballstadion mit 60.000 Leuten. Und die würden alle aufstehen, weil sie alle sagen, boah, findet euch nicht gut. Also mit Bildern zu arbeiten und den Menschen, den Kunden wieder in die Metriken hineinzubekommen, das ist was man machen kann, auch wenn man quasi quote unquote nur misst.
Es gibt natürlich da auch noch einen anderen Aspekt, gerade wenn du es jetzt spürbar machst und verständlich machst, dass diejenigen, die letztendlich dann die Ziele setzen, ja nicht unbedingt diejenigen sind, die den Score erheben. Und jetzt, selbst wenn die verstanden haben, es sind 60.000 Kunden, die jetzt vielleicht eher Detraktoren sind, dann setzen die ihre Ziele halt trotzdem am Ende des Tages wieder einfach auf den NPS, statt zu sagen, wir wollen vielleicht so und so viele 1.000 Kunden weniger verlieren als im Jahr zuvor. Das wäre ja doch praktisch dann die Übersetzung in die reale Welt hinein. Warum fällt es den Unternehmen so schwierig, intelligente CX-Ziele zu setzen?
Es ist ja egal welche Meter das ist, ne? Ob das ein NPS ist oder Zufriedenheit, das ist ja am Ende was mit Leuten zu tun. Der Social Science ist quasi die Sample Sizes, Entschuldigung, sind nicht so groß.
Die Stichprobengrößen.
Genau, die Stichprobengrößen, Dankeschön, Herr Dr. Pörner, appreciate it. Die sind nicht so groß und das heißt, man hat einfach sehr, sehr viel Wackeligkeit in diesen Metriken. Das ist einfach nicht wie eine Umsatzkennzahl, die man vorhersagen kann und wo es genau klar ist, wie die zustande kommt. Ne, der NPS oder auch andere Metriken, die verändern sich auch mit dem Umfeld der Kunden, mit der Kundenzusammensetzung und so weiter. Und dann ist es natürlich schwer, genau zu versuchen, vorauszusagen, was passieren wird. Aber, und jetzt Peter, was mich dann wirklich auch überrascht ist, wenn man sich mal überlegt, Kennzahlen. Wir haben gefragt, wie denn für Kennzahlen Ziele gesetzt werden. Und das haben wir an Leute gefragt, die ebenso messfokussierte Teams sind. Und da haben wirklich ein Viertel von denen auch gesagt, ja, wir folgen den Präferenzen unserer Führungskräfte. Und das sind dann so Geschichten wie, ja, 40 in 4, also NPS von 40 in 4 Jahren, ne? Oder jemand sagt, oder wir müssten doch eigentlich 15 Punkte mehr als die Wettbewerber haben, oder? Das wäre doch mal ein gutes Ziel. Und das ist schon mal, finde ich, interessant, ne? Das zeigt auch ein bisschen was über den Druck, den die Teams intern bekommen von Führungskräften. Aber nur ungefähr ein Drittel guckt auf geplante Verbesserungen. Und wenn ich natürlich versuche, vorauszusagen, wie sich so ein Score entwickeln soll, muss ich auch gucken, welche Verbesserungen wir überhaupt schon geplant haben, dass ich einen realistischen Score entwickeln kann. Das heißt, ich kann schon sagen, okay, du bist jetzt 40 als Führungskraft, aber selbst wenn wir diese 10 Initiativen durchziehen, kommen wir nur auf 10. Was soll man machen? Wo wollen wir uns denn einigen, dass es ein bisschen realistischer wird? Und da ist noch zu wenig Professionalität, würde ich sagen, bei dem Thema Zielsetzung.
Ich würde jetzt gerne mal zu der zweiten Prediction kommen, die sich auch auf das Team bezieht. Und du hattest vorhin gesagt, manchen Teams fehlen die Tools, um in Realtime Kundenfeedback dann auch bereitstellen zu können. Andere ersaufen meiner Meinung nach in Tools. Und man sieht auch, dass ihr in eurer Prediction gesagt habt, dass 25% der CX-Teams Tools streichen werden, die sie zu selten benutzen oder sich auf Lösungen konzentrieren, die eigentlich gut genug sind für das Problem, das sie lösen müssen. Was verbirgt sich dahinter aus eurer Sicht?
Diese Vorhersage ist stark davon getrieben, dass wir einen Trend sehen. Und ich werde jetzt mal ein Beispiel das ein bisschen beschreiben, aber das Unternehmen nicht nennen. Aber das steht wirklich für so einen Trend, den wir sehen. Die CX-Leute sind sehr, sehr oft dabei, Software zu benutzen, die eigentlich das Thema Feedback wieder im Silo hat. Ja, wir haben also da irgend so eine Lösung, wo wir das Feedback einholen und analysieren und Dashboards haben. Und die kommen unter Druck. Denn viele von diesen CX-Leuten können nicht ganz genau beweisen, was ist da eigentlich der Vorteil ist. Ne? Also wir haben erstmal dieses Phänomen, dass wir sehen, dass sich die CX-Teams sehr, sehr auf eine bestimmte Art von Technologien konzentrieren. Wenn ich jetzt aber überlege, was ein CX-Team eigentlich macht, ist das ja, da geht es ja, oder nicht, was das CX-Team macht, aber was eigentlich gute CX ausmacht, geht es ja weit darüber hinaus. Das heißt, wir haben ein ganzes Ökosystem von Tools, in die das Customer Experience Team eigentlich zumindest Einfluss nehmen sollte. Das hat es mit MarTech zu tun, das hat was mit den Tools zu tun, die direkt am Kunden sind, aber auch mit den Tools wie jetzt zum Beispiel die Daten und Analyse und so weiter. Das heißt, die Frage ist eigentlich hier, dass jetzt CX-Leute gezwungen werden, mal zu gucken im Unternehmen, welche Funktionalitäten, die man als CX-Team braucht und die man für CX im Unternehmen braucht, sind denn eigentlich schon abgebildet in unseren Tools, die wir schon haben im Unternehmen, die jetzt vielleicht auch von mehr Leuten benutzt werden. Zum Beispiel ist es ja oft dieses Thema Case Management. Da gibt es eben bei vielen Unternehmen auch schon ein Tool, das Case Management macht.
Mit Case Management meinst du, dass jemand ein negatives Feedback gibt und das dann weiter behandelt wird und nachverfolgt wird, bis er sich zurückgemeldet hat?
Genau. Und wir haben aber auch einen ganzen Technologieanbieter, die sich eben mit diesem Thema Kundeninteraktion beschäftigen, wo die Kampagnen rausgehen und so weiter. Und das ist nicht vereinbart. Wir haben also dann zum Beispiel Case Management, das unabhängig davon verläuft. Das heißt, dann weiß der MarTech-Stack nicht, dass das Closed Loop stattgefunden hat. Oder wir haben Surveys, die dann rausgeschickt werden, obwohl auch Kampagnen rausgeschickt werden. Und gleichzeitig haben wir CX-Leute, die sagen, naja, unser Unternehmen hat doch schon ein Data Warehouse. Wir haben schon Dashboarding Capabilities. Wir haben Analyse Capabilities. Müssen wir eben überlegen, welche von diesen Capabilities können wir mit benutzen? Und wofür brauchen wir jetzt eigentlich noch extra Tools? Und da ist dann eben die Frage, wenn du dann überlegst, naja, wofür brauche ich jetzt extra noch Tools? Brauche ich das oder kann ich das irgendwie abbilden, wie wir es jetzt haben? Wieder in dem Beispiel zurück, was ich vorhin erwähnt habe. Die haben dann gesagt, naja, vielleicht könnte ja unser Contact Center Anbieter ein paar von unseren Surveys zum Beispiel übernehmen, so Post-Interaction Surveys. Ja, okay, dann müssen wir das schon mal nicht extra ein extra Tool dafür haben. Die können nicht alle Surveys, aber das können sie schon mal. Also eigentlich dass man die CX-Teams sieht, wie sie auf die Funktionalitäten gucken und versuchen zu sehen, ob die intern schon abgebildet sind und ob sie da genug Kraft und Power und Visibility haben, darauf zugreifen zu dürfen.
Ich verstehe deinen Punkt. Ich finde den Gedanken aber schwierig, weil du dann, es gibt ja noch einen anderen Trend, dass praktisch auf der einen Seite hast du Salesforce als Anbieter im Vertrieb, du hast Genesys als Anbieter im Contact-Center, die alle solche Funktionalitäten, nur als Beispiel genannt, es gibt jede Menge andere Anbieter dazu auch, aber alle, die sagen, ach, so eine Feedback-Befragung, das kriege ich ja locker hin, das könnte auch aus unserer Plattform rausmachen. Und Dashboard können wir natürlich auch bauen. Die sind alle so groß, dass sie das als Funktionalität dazu gezaubert haben. Jetzt hast du aber als CX-Manager ja doch eigentlich auch das Problem, wenn einer sagt, ach, das machen wir doch erstmal mit unserer Vertriebsplattform oder das machen wir mit unserer Customer-Service-Plattform, dass du plötzlich 3 oder 4 verschiedene Plattformen bedienen musst, weil nämlich die Vertriebsplattform nicht in der Lage ist, auch noch den Customer-Service zu bedienen. Also ist das jetzt nicht, wenn die mir jetzt mein zentrales Tool wegnehmen, das praktisch sich überall einschleusen könnte, das eigentlich nur einen guten Datenaustausch bräuchte, wird mein Leben doch eigentlich eher schwerer und es wird doch eigentlich auch teurer.
Im Endeffekt wird es vielleicht in der langen Frist teurer, aber erstmal ist einfach der Druck sehr groß, dass jemand sagt im Unternehmen, gerade die Enterprise Architecture Leute sagen, sag mal Leute, ihr habt das doch. Warum benutzt du die Funktionalität nicht, die schon da ist? Ja, ist vielleicht nicht ganz so toll, aber das heißt eigentlich, wenn man sich mal überlegt, wenn wirklich die CX-Leute beweisen wollen, dass sie ihre Lösungen brauchen, dann müssen diese Lösungen einfach viel besser sein als alles, was sonst geschaffen werden kann. Ne? Dann muss zum Beispiel die Umfrage, die aus dem Umfragetool kommt, so toll sein und so mitreißend und so cool. Und da gibt es ja auch wirklich schöne Ansätze, ne? mit Gen AI und so, dass eben der CX-Verantwortliche wirklich glaubhaft sagen kann, nee, also wir könnten natürlich auch dieses Formfeld von Microsoft Office benutzen, aber doch lieber nicht. Also, aber da wird der Druck kommen, das beweisen zu müssen für jeden dieser Listening-Posts zum Beispiel, die man hat. Und gerade, und vielleicht noch dazu in dem Thema, das Problem ist ja auch nicht nur die Umfragen, das Problem ist ja auch, dass durch die Datenanbindung von diesen Plattformen ja auch Geld kostet. Und das ist auch was, wo ich nicht denke, dass ein Tool gestrichen wird, aber wo wir auch mehr sehen müssen, dass die CX-Teams die Informationen dahin bringen müssen, in die Tools, mit denen Entscheidungen getroffen werden im Unternehmen. Man kann ja jetzt nicht von allen erwarten, dass sie sich da irgendwo einloggen in ein Tool. Und da sehen wir auch immer noch, dass es nicht oft oder oft genug passiert. Also da, deswegen mit diesen Tools, da ist dieser gleichzeitig der Kostendruck und gleichzeitig auch der Druck von intern, von CX-Lern intern, dass die wollen, dass eben die Leute sich mit den Daten beschäftigen. Und das geht nur, wenn sie irgendwo sind. Und wenn man schon gerade über das Thema Realtime spricht, dann müssen natürlich die Daten auch in den Realtime-Technology-Stacks vertreten sein, ne? Damit dann die Erfahrungen der Kunden davon auch beeinflusst werden können.
Ich bin schon der Meinung, du brauchst ein Spezialtool, das in allen Unternehmensbereichen tätig ist. Aber dieses Spezialtool muss so eingebunden sein, dass der Datenaustausch in beide Richtungen funktioniert, damit praktisch die weiteren Abläufe dann in den jeweiligen Spezialanwendungen im jeweiligen Anführungszeichen Silo weiterlaufen. Aber ich glaube nicht, dass es für die Kunden eine angenehmere Befragung wird, wenn die das einmal aus einer Contact-Center-Software raus und einmal aus dem Vertriebstool raus beantworten müssen, weil die auch immer wieder anders ausschauen. Und es ist auch schwierig zu steuern.
Ich stimme dir zu. Ich stimme dir 100% zu. Deswegen ist das ist ja keine Prediction im Sinne von, das wäre jetzt eine gute Idee, sondern dass die Prediction ist, dass sich damit die Customer Experience-Leute mehr beschäftigen müssen. Sie werden mehr Druck bekommen, ob sie denn wirklich dieses Spezialtool brauchen und müssten eigentlich jetzt schon mal anfangen zu sagen, warum sie das Spezialtool brauchen und wie, wo denn vielleicht zum Beispiel da noch die Lücken sind in dem Einbinden. Das ist ja oft das Problem, dass das Spezialtool eben nicht genug eingebunden ist und welche Lücken geschlossen werden können, welche Lücken geschlossen werden müssen. Aber damit muss man natürlich jetzt anfangen, bevor jemand sagt, mal, das haben wir doch woanders schon, das brauchen wir doch nicht mehr, oder?
Stellt sich natürlich auch, und das ist jetzt eigentlich die Überleitung zu eurer dritten Prediction, die ganz grundlegende Frage, was macht denn ihr eigentlich da? Ihr sagt nämlich, dass sich 20% der CX-Teams im nächsten Jahr anderen Teams anschließen werden, um in der Umsetzung wirkungsvoller zu werden. Was meint ihr damit und welchen Teams schließen die sich an?
Wir haben gesehen, dass es viele Teams gibt in Customer Experience, bei uns auch in den Daten, die gesagt haben, ja, was wir jetzt noch dazufügen wollen als Skills, wäre mal so Design zum Beispiel. Und da hat sich auch meine Kollegin, die sich sehr um das Thema Design kümmert, gesagt, das gibt es eigentlich im Unternehmen schon. Also müsst ihr jetzt wirklich noch Design-Skills hinzufügen oder müsstet ihr eigentlich mehr mit den Designern zusammenarbeiten, die es schon gibt? Jetzt zugegebenermaßen, das ist sicher etwas relevanter für Unternehmen und für Industrien, wo es eben so ein Product Management, Engineering Konstrukt gibt, also so Thema Softwareunternehmen sind das viel, ne? Wo natürlich schon ganz viele Leute sich damit beschäftigen, wie jetzt die Produkte aussehen. Und da dabei zu sein, statt sich jetzt auch nochmal diese Fähigkeit anzutrainieren und dann weiterhin zu versuchen zu beeinflussen, ist halt die Frage, ne? Das ist genau das, was diese Prediction sagt, dass zwei von 10 Teams sagen, na, wir schließen uns da einfach an. Gibt es auch schon Beispiele, kann ich auch, also ein Beispiel sagen, da ist halt zum Beispiel das CX-Team jetzt im Service-Design angesiedelt, wo man das schon ein bisschen sehen kann, dass es passiert. Generell ist es so, dass die CX-Teams damit einfach versuchen, mehr in die Entscheidungsfindung eingebunden zu sein. Und das ist ja was Sinn macht.
Und Entscheidungsfindung, da sind wir jetzt auch wieder bei einem eigentlich echt mega unterschätzten Problem, nämlich die Governance in einem Unternehmen. Wenn ich mich als Team entscheide, ich will mich jetzt mit einem anderen Team zusammenzutun, weil ich es allein nicht praktisch die PS auf die Straße bringe, hat es ja was damit zu tun, dass man dir in dem Governance-Modell nicht die Befugnis und die Macht verliehen hat, dass du das im Prinzip in das Unternehmen so hineintragen kannst, dass dann auch was passiert. Warum ist das denn so schwierig, ein Governance-Modell zu finden und zu implementieren, das auch allein isoliert dastehende Standalone-CX-Teams erfolgreich macht?
Das ist halt die Frage, ne? Was für einen Erfolg können alleinstehende CX-Teams haben? Das ist wirklich eine Frage. Denn wenn wir überlegen, dass, wenn ich mit manchen CX-Verantwortlichen spreche, habe ich den Eindruck, dass das CX-Team eigentlich quasi so wie das Outsourcing von CX stattfindet. Jetzt machen wir du CX, ne? Und das sieht man ja auch oft, das hört man ja auch von Leuten, die gesagt haben, ja, da haben die gedacht, ich bin für CX verantwortlich, aber ich bin ja eigentlich der Orchestrator von CX, dafür bin ich da. Und dann, dass diese Teams zu tief aufgehängt sind, zu wenig Handlungsmacht haben. Und wir hatten jetzt eine ganz, ganz tolle Präsentation, auch wieder von einem Unternehmen, wo da der CX-Verantwortliche sich ganz eng an die Prozessorganisation drangehängt hat und gesagt hat, das ist das, wie unser Unternehmen Entscheidungen trifft. Da in die Prozessoptimierung muss CX rein. Und dann ist CX nicht das Team oder CX ist nicht die Empfindung, die man hat als Kunde, sondern CX ist einfach der Gedanke, die Kundenbedürfnisse in Entscheidungen mit einzubinden. Und das ist ja im Unternehmen oft so dargestellt, wie du machst entweder CX oder was anderes. Ne? Was wir ja wissen, dass CX aber eigentlich ein Multiplikator. Eigentlich heißt das, die Entscheidung, die wir sowieso treffen müssen, mit dem Kunden im Blick zu treffen. Und das erfordert, dass wir uns an die entstehenden Entscheidungsstrukturen anlehnen und uns da einbinden.
Ich habe bei einem Kunden ein sehr, sehr interessantes Organisationsmodell gesehen, wo man gesagt hat, wir müssen sowieso die Customer Journeys neu designen. Also wir müssen die Prozesse ändern. Und wir bauen praktisch quer zur Organisation so eine Customer Journey Organisation, mit der wir praktisch den Prozess verbessern und am Schluss wieder in die Fachbereiche zurückgeben. Aber die Fachbereiche arbeiten bereits mit bei der Prozessentwicklung. Seht ihr solche neuen Organisationsmodelle, die ja im Prinzip auch zu nichts anderes führen, als dass das CX-Team plötzlich zusammenarbeitet mit den Service-Designern, mit den und vielleicht sogar mit den Prozessverantwortlichen im Customer Service oder im Vertrieb. Seht ihr das als eine relevante Entwicklung im Markt oder ist das immer noch eher so eine Ausnahme, die immer mal wieder angeführt wird als mögliche Orchideenlösung?
Wir sehen das jetzt mehr. Also vor 2-3 Jahren hätte ich noch gesagt, oh, Beispiele, ja, gibt es 1-2, aber ne. Aber jetzt, wenn man überlegt, zum Beispiel schon allein bei unserem letzten Customer Experience Forum in London im Mai dieses Jahres, da war E.ON da und hat über ihre Journey-Organisationen berichtet, da war Nissan da, hat über ihre Journey-Organisationen berichtet, da war Roche da, hat über ihre Journey-Organisation was gesagt, da war Netbank da, hat über die Journey-Organisation was gesagt und alle in verschiedenen Weisen, weil die Unternehmen ja auch alle ein bisschen anders denken, woanders herkommen, haben es geschafft, diese multifunktionalen Teams umzusetzen, aber eben nicht als so quasi wie man hängt so am Zug mit den Nägeln am Zug und versucht den irgendwie zu beeinflussen, sondern man sitzt eben in der Fahrerkabine und kann dann aufs Gaspedal treten oder auf die Bremse. Also sieht man jetzt wirklich schon einige Beispiele und wir sehen auch in unserer Research da auch einen, sag ich mal, Professionalisierungsgrad dieser Modelle, wo es eben dann nicht mehr geht, da gibt es jetzt irgendwie so einen einsamen, armen Journey-Owner, der das irgendwie machen muss, sondern wo das im Unternehmen eingebunden ist. Ich hatte ja schon ein paar Beispiele gerade genannt. Ne?
Jetzt schließen wir mal ab die Aspekte rund ums CX-Team, weil wir ein paar messen keine Scores mehr, sondern gehen gleich in die Umsetzung. Die anderen überlegen sich, welchen Teams sie sich anschließen können, damit sie umsetzen. Und alle zusammen müssen sie sich Gedanken machen, welche ihrer Tools sie eigentlich noch haben wollen. Jetzt kommen wir zu den Predictions, die sich nicht aufs CX-Team beziehen, die aber trotzdem eine große Relevanz haben. Und eins davon ist was wir echt alle immer völlig gedanklich vernachlässigen, das ist das Thema Barrierefreiheit. Ihr sagt, es ist ein wahnsinnig drängendes Thema im nächsten Jahr. Warum ist es so und was verbirgt sich konkret dahinter?
Wenn wir vor zwei oder drei Jahren, haben du und ich gesprochen über Predictions zum Thema Accessibility und kein Mensch hat sich dafür interessiert. Null. Ist null angekommen hier. Wir haben zu unseren US-Kollegen gesagt, ach, das Accessibility-Thema, das geht ja hier gar nicht. Ne? Jetzt gibt es aber natürlich eine EU-Richtlinie, den EU Accessibility Act, der ab Juni 2025 gilt und der als europäische Barrierefreiheitsrichtlinie dem Thema natürlich auch in DACH super viel Energie einhaucht. Deswegen sehen wir jetzt mehr und mehr Leute kommen, auch nicht immer unbedingt aus der CX-Brille raus, sondern viel auch aus der UX-Brille raus. Aber wir sehen definitiv schon ein bisschen mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Aber mit dem Zeitrahmen, den man noch hat, eigentlich zu wenige, was auch zu der Vorhersage führt, die wir gleich noch besprechen.
Würde man ja vermuten wollen, dass wenn ich die Zugänge leichter zugänglich mache, dass dann eigentlich auch die Kunden, das war unsere Konklusion vor 2 Jahren ungefähr, wo wir gesagt haben, naja, das ist schon gut, weil sich eben die Kundenerfahrung generell auch verbessert. Für alle. Ihr sagt jetzt aber in eurer Prediction, dass 50% dieser Maßnahmen eher keine Wirkung auf die Kundenerfahrung hat. Warum ist das so?
Zwar sind sehr, sehr viele Führungskräfte, die sagen, ja, das müssen wir machen. Aber was wir sehen auch, ist jetzt, dass sich Unternehmen sehr stark auf eher so symbolische Maßnahmen konzentrieren oder versuchen, schnelle Lösungen zu erreichen oder so ein bisschen so Find and Fix machen, das aber die Barrierefreiheit nicht wesentlich verbessert. Und da sieht man, das ist für mich ein ganz, ganz klar, so müssen wir zurückdenken. Denk mal an das Thema Mobile First zurück. Wir hatten ja irgendwann mal nur Webseiten. Dann haben Leute gesagt, man könnte die ja auch auf dem Mobiltelefon anzeigen, ne? Und dann hat man irgendwann gesagt, naja, wenn man die aber zuerst mal fürs Mobiltelefon designt, dann sind die Webseiten insgesamt auch besser. Und das ist mit dem Accessibility-Thema genauso. Das heißt, man versucht jetzt, oder viele Unternehmen versuchen jetzt, was Existierendes zu nehmen und so ein bisschen anzupassen, aber das ist dann am Ende doch nicht richtig. Und kostet auch ziemlich viel Geld und Zeit. Ich meine, jeder, der von uns schon mal versucht hat, eine Präsentation zum Beispiel barrierefrei zu machen, das ist ja Wahnsinn, ne? Und wenn man halt nicht von vornherein die Accessibility in das Thema hinein designt, kann man auch nicht zu einem guten Ergebnis kommen, das Kundenerfahrung verbessert. Und by the way, weißt du, wo das anfängt? Das fängt damit an, dass man schon erstmal die Leute, die Accessibility-Probleme haben, also die Barrieren haben, überhaupt in die Forschung mit einbezieht, die man macht. Und nicht einfach hinterher irgendwie sagt, nee, aber ich lasse mal so ein Testing-Programm über die Website drüber laufen. Also das ist eine ganz grundsätzliche Veränderung in der Einstellung, wo unsere US-Kollegen sehen, die Unternehmen in Amerika sind da schon ein bisschen weiter, was wir eben auch sehen, was hier kommen wird.
Was sie aber wahrscheinlich kurzfristig so auch nicht wirklich hinbekommen werden, weil auch wenn du Mobile First denkst, das hat auch Jahre gedauert, bis das dann tatsächlich so
ist. Genau, deswegen ist aber eigentlich die Schlussfolgerung jetzt nicht zu sagen, oh, mein dann eben nicht, sondern da müsste man jetzt eben noch schneller drauf gehen und dran arbeiten.
Eure fünfte Prediction, die finde ich auch mega spannend, weil man kennt den Klarna-Fall. Ihr sagt, dass mehr als 100.000 Arbeitsplätze weltweit in den outgesourcten Contact-Center verloren gehen werden. Und der Grund dafür ist die generative KI. Kannst du das mal einordnen, was ihr damit meint? Und
ja, also es gibt einen riesigen Markt für Outsourcing. Wenn ich meine Kollegen da im Contact-Center, meine Contact-Center-Analysten-Kollegen frage, da sind das größten Anbieter zusammen fast 1 Million Menschen. Das sind 1 Million Menschen, die uns allen Kundenservice bieten. Mhm. Und so 6 von 10 von diesen Contact-Centern in Bereichen, wo wir wirklich am Verbraucher dran ist, sind ausgelagert. Ne? Mhm. Und wir sehen eben, dass diese Contact-Center, diese ausgelagerten Center auf kostengünstigere Arbeitskräfte setzen, mhm, und die durch GenAI einfachere Anfragen automatisieren können. Das heißt, dass das dann die Nachfrage an menschlichen Agenten verringern wird.
Und wo gehen dann diese Arbeitsplätze verloren? Grundsätzlich nur im Ausland oder auch für die einfacheren Tätigkeiten im Inland?
In deinem Inland ist es ja recht schwierig, Arbeitsplätze abzubauen. Da weiß ich nicht so genau, wie das funktionieren wird. Also man hat ja dann auch gewisse Rahmenbedingungen, was den Betriebsrat und so betrifft, gerade bei größeren Unternehmen. Deswegen erstmal ist wahrscheinlich der erste Schritt ist im Ausland.
Jetzt sind ja auch alle Kunden total glücklich über eine Hotline, wo du im Zweifel schon freiwillig die englische Sprachvariante nimmst, weil du glaubst, da kommst du sogar schneller durch und das kann dann gegenüber noch besser. Durch GenAI kriegt man solche Übersetzungsleistungen sowohl auf Chat-Ebene, aber mittlerweile auch auf Sprachebene ja relativ einfach gelöst. Ist nicht der Abbau von solchen Arbeitsplätzen für den Kunden am Ende des Tages eher eine gute Nachricht?
Das kommt drauf an. Also,
ich meine, nicht für den Agenten selber, für den ist das unschön.
Nee, das ist schon gleich noch. Wenn durch die KI auch Anfragen beantwortet werden können. Und übrigens, wenn man vielleicht auch mal davon absehen muss, dass man überhaupt anfragen muss, ne, müssen wir auch dran denken, dass man einige dieser Anfragen auch vermeiden kann, dann ist es für den Kunden eine gute Nachricht. Es ist aber auch wieder eine Frage, was jetzt passiert ist, dass dann die Mitarbeiter auf andere Aufgaben umgeschichtet werden teilweise. Ne? Das heißt, man hat dann muss ein anderes Profil haben und jetzt ist plötzlich ein Mitarbeiter, der mir nicht mehr sagt, wie mein Kontostand ist, sondern ein Mitarbeiter, der mir jetzt sagen muss, was ich investieren soll. Das muss ja auch mal können. Also das ist dann die Frage, ob das Upskilling so gut funktionieren kann, was natürlich wieder mit dem KI auch sehr, sehr interessant ist, durch die Assisted Calling, ne, wo dann auch die KI helfen kann, auf die Wissensdatenbanken zuzugreifen. Also da ist sicher interessant, aber es wird eine Zeit lang dauern, dass es so gut läuft, dass das für den Kunden, der jetzt was Wichtigeres braucht, ne, als nur eine einfache Abfrage, dass er auch merkt, das läuft gut.
Wenn man jetzt dann den Gedanken nochmal zu Ende denkt und sagt, die komplexeren, anspruchsvolleren Arbeiten sind die, die übrig bleiben, dann ist das ja auch eigentlich wieder so der Klassiker, dass man sagt, sowas sort sich eigentlich auch nicht aus. Sowas muss ich eigentlich ingesourced haben. Jetzt mal unabhängig davon, dass ein Computer eine einfache Aufgabe ersetzen könnte. Aber wenn die komplexen Sachen werden ja zum Teil auch outgesourced. Wird das ein Trend werden, dass man Contact-Center wieder tendenziell eher auf einem neuen Niveau zurück insourced?
Also, als Nicht-Contact-Center-Experte, nimm bitte meine Aussage mit ein bisschen Grain of Salt, aber da ist ein so enormer Kostendruck auf den Unternehmen und es ist immer noch so attraktiv, die Kosten durch Outsourcing zu senken. Das wird ja nicht weniger der Druck. Gleichzeitig werden natürlich die Outsourcing-Dienstleister durch diese AI auch viel, viel effektiver, ne? Also, Stichwort Knowledge-Abfragen, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, wenn sich manche Unternehmen auf Customer Service als Kernkompetenz ausrichten und dann gibt es bestimmte Anliegen, die im Haus betreut werden, ja, kann ich sehen, aber nicht einen weitläufenden Trend, dass man sagt, wir werden jetzt alles wieder bei der Insourcen. Ich meine, es gibt ja so Unternehmen wie zum Beispiel First Direct, die sind in England und die sind bekannt für ihren Service. Aber selbst da ist wohl auch nicht alles im Haus, muss man auch mal vielleicht ein bisschen nachgucken, aber das ist einfach ein Spiel der eine Abwägung, ne? Mit Kosten versus, wie sehr man sich das Kernkompetenz drauf ausrichtet.
Abschließend noch die Frage. Wir haben jetzt uns mit CX-Teams beschäftigt, mit dem Thema Barrierefreiheit und mit dem Contact-Center. Insgesamt, wenn du auf 2025 schaust, eigentlich ist alles so gemacht, dass unsere Erfahrungen besser werden müssten als Kunden. Glaubst du, dass wir nach vielen Jahren, wo es tendenziell stagniert bis schlechter wird, jetzt mal ein Jahr haben, wo die Customer Experience am Ende des Jahres besser ist?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Dankeschön, Peter, für die Frage. Ich denke, was wir sehen werden, ist, dass wir weiterhin einige Unternehmen haben, die in so einer Bubble in der Mitte sind, die einfach sich darauf verlassen, dass die doch nicht investieren müssen, nichts machen müssen. Und wir hatten ja gesagt, 2 von 10 Unternehmen konzentrieren sich darauf, was aus Feedback zu machen. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass alle diese Predictions nur komplett rosig sind. Und aber was wir denken, ist, dass es ein paar Unternehmen gibt, wo wieder mehr Differenzierung wird zum Wettbewerb und dass vielleicht auch einige der jetzigen Leader sich wieder mehr profilieren. Weil man sieht jetzt zum Beispiel im Bankenbereich, auch wenn die Bankscores insgesamt schlechter geworden sind, die ING ist immer noch viel stark überall hinweg. Ne? Also wir werden, glaube ich, weiter sehen, dass da diese Differenzierung gibt, aber dass es weiterhin einen Gros von Unternehmen gibt, die sich darauf verlassen, dass die Kunden das schon akzeptieren werden, wie das ist. Und auch, wenn man mal sieht, die ganze AI-Sache wird natürlich wachsen, aber wie viele Kundenerfahrungen davon jetzt wirklich hier was beeinflusst werden, ist ja noch die Frage. Ne? Es steigt dieses Jahr noch, aber das wird sicher auch in den nächsten 2, 3 Jahren noch mehr steigen. Und wenn man da sagt, da sieht man Vorteile durch AI in Customer Experience, dann werden wir das dann sehen. Also ich bin auch gespannt, wie gesagt, vielleicht eine Stagnation, größere Differenzierung, einige Anbieter, die sich noch weiter absetzen werden, aber trotzdem noch ein großer Anteil der Unternehmen, die so in der Bubble in der Mitte weiterbleiben.
Ganz herzlichen Dank. Wir werden es nächstes Jahr überprüfen.
Genau, ich freue mich schon drauf. Danke für die Einladung.
Das war Maxi Schmidt, Vice President und Principal Analyst bei Forrester. Mehr Informationen zu Maxi und den Link zu den Predictions findest du in den Shownotes. Und was hast du für dich mitgenommen? Siehst du Parallelen in deinem Unternehmen? Ich kann das für einige meiner Kunden durchaus so feststellen. Und ich bin schon gespannt, wie wir das bei meinen Gesprächspartnern in diesem Jahr auf CX Talks erleben werden. Einige Folgen sind ja schon vorbereitet und deshalb weiß ich, es bleibt ganz sicher spannend und aufschlussreich hier in diesem Podcast. Und jetzt möchte ich noch auf ein Event hinweisen, das mir besonders am Herzen liegt. Am 12. und 13. Februar findet in Wiesbaden der CX Summit im Rahmen des Axit 2025 statt, der globalen Leitmesse für die Insights-Industrie. Dort findest du allein rund 60 Unternehmen, die mit Technologie, innovativen Forschungsmethoden, Data Analytics oder speziellen Beratungsangeboten im CX-Management unterstützen. Du kannst mit Top-Experten vor Ort im persönlichen Gespräch diskutieren. Dazu kommen Live-Vorträge, eine Guided CX-Tour und die legendäre CX-Podiumsdiskussion. Ausführliche Informationen und alle Anmeldelinks zu diesen Veranstaltungen findest du wie immer auf meiner Eventseite www.cx-talks.com/events und in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Falls du es noch nicht getan hast, gib CX Talks doch bitte ein positives Feedback auf Apple oder Spotify. Damit hilfst du auch den vielen neuen Hörern, den richtigen Podcast für sich auszuwählen. Vielen Dank für deine positive Beurteilung schon mal von meiner Seite. Ich freue mich, dich auch bei der nächsten Folge von CX Talks begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleib gesund, positiv und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.